Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Freiheit. Mein Name ist Sven Bentreu und mir gegenüber sitzt wie immer Colin Stamm.
Ja,
Guten
hallo
Morgen,
zusammen.
Colin.
Hi.
Du bist ausgeschlafen und fit für heute.
Ja, wir sind ja zu etwas ungewöhnlicher Zeit hier am Werk. Weil du noch Termine hast, habe ich gesagt, ich lasse mich auf einen sehr frühen Termin ein. Es ist 6:30 Uhr jetzt. Sehr ungewöhnlich. Ich hätte gerne auch später aufgenommen, aber bei dir ist ja jetzt auch, müsste Nachmittag
Bei
schon sein,
mir
früher
ist
Mittag.
12:30 Uhr, genau.
12:30 Uhr,
Heißt aber
ja.
nicht, dass ich mehr ausgeschlafen bin,
Ach so, okay,
ehrlicherweise.
ja gut.
Ja, naja, wie dem auch sei, wir haben natürlich wieder ein spannendes Thema dabei, was uns auf jeden Fall wachhalten wird die nächste Stunde noch. Und zwar reden wir über Erdogan, die Opposition in der Türkei. Und ja, was sich da eigentlich so in den letzten Jahren entwickelt hat und wie es sich gerade entwickelt. Wer so ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat, hat ja gesehen, es gab ja wieder vor kurzem Proteste in der Türkei, es gab Inhaftierungen. Darüber wollen wir heute sprechen, wie sich das so einbettet in die generelle Entwicklung dort vor Ort. Und da, Colin, gibst du uns wie immer mal eine kurze Einleitung.
Genau. Und zwar haben wir uns gedacht, wir fangen einfach mal auch so mit einem kleinen historischen Rückblick an. Welche Parteien gibt es überhaupt und was ist die aktuelle Lage? Das politische System in der Türkei wird ja aktuell mittlerweile von primär zwei Parteien dominiert. Das ist die AKP, die herrschende Regierungspartei, der ja auch Erdogan angehört. Die wurde 2001 gegründet. Und seit 2002 ist die Partei auch ununterbrochen an der Macht, in unterschiedlichen Konstellationen, also mit unterschiedlichen Personen, aber auch vor allem ja hier Erdogan, eine zentrale Figur, der von 2003 bis 2014 Ministerpräsident war und jetzt dann danach seit 2014 Präsident der Türkei ist. Und die Partei bezeichnet sich selber so ein bisschen als konservativ-demokratische Volkspartei. Und das Programm, wenn man so ein bisschen danach googelt, war ursprünglich auch, es ging um Demokratie, Konsens, Kultur. Sie wollte sich für Grund- und politische Freiheitsrechte einsetzen und auch für eine rechtliche Begrenzung politischer Macht und lehnte bereits immer auch schon seit Beginn Maßnahmen wie, wie sie das bezeichnete, staatliche Umerziehung oder staatlich aufgezwungene Modernisierung strikt ab. Und ging ursprünglich aus einer Spaltung der islamischen Refah-Partei hervor, die türkische Tugendpartei, würde man das übersetzen. Die wurde verboten und der Reformflügel dieser ehemaligen Partei formte dann die heutige AKP. Und die ersten Wahlerfolge, die dann die Partei von Erdogan hatte, Anfang des 21. Jahrhunderts, hat sich vor allem auch aus Missgunst gegenüber den alten etablierten Parteien, auch gegenüber der CHP, gespeist und etlicher Korruptionsskandale, sodass seit 2002 dann in den Wahlerfolgen immer die AKP vorne lag. Und sie machte auch den Menschen weitere Versprechungen zur Demokratisierung der Türkei, zur Annäherung auch an die EU. Das war auch ein Versprechen, was die AKP vor allem hatte. Aber wie wir später auch besprechen werden noch, seit 2016, vor allem unter der Hand der Macht von Erdogan, der da einige Veränderungen eingeleitet hat, drehte er quasi das Rad ein wenig wieder zurück, was den Zustand der Demokratie in der Türkei angeht. Und unter die Räder gerät da immer mehr auch die CHP. Das ist die Cumhuriyet Halk Partisi, die quasi größte Oppositionspartei, die es noch gibt in der Türkei. Man würde sie vor allem übersetzen mit der Republikanischen Volkspartei. Die wurde mehr oder minder zweimal gegründet, und zwar einmal 1923 und 1992, weil es zwischenzeitlich mal zu einem Verbot aller Parteien kam, als das Militär einen Putschversuch Anfang der 80er Jahre unternommen hatte. Und die Partei wurde unter anderem von dem Gründer der modernen türkischen Republik, Mustafa Kemal Atatürk, gegründet. Das heißt, sie ist auch tief historisch verwurzelt. Ihre zentralen Prinzipien sind sowas wie Republikanismus, Laizismus, eine klare Trennung der Religion vom Staat, Etatismus, aber auch so Sachen wie Populismus und Nationalismus stehen bei den offiziellen zentralen Prinzipien ganz oben vorn bei. Und sie war lange Zeit auch die einzige Partei in der Türkei, hat lange dann Reformen auch eingeleitet, zum Beispiel alles, was so die moderne türkische Republik ausmacht. Da ging es um die Abschaffung des Sultanats, das Kalifat wurde abgeschafft, es wurden Reformen im Straf- und Zivilrecht eingeleitet, das alles so im Bereich der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und diesen Wiedergründung nach dem Militärputsch, danach hat sie nie wieder richtig Fuß gefasst und wurde seitdem ja auch vor allem von der AKP und Erdogan verdrängt, sodass wir heute diese Partei als größte Oppositionspartei, die aber immer mehr von Erdogan ja auch unter Druck gesetzt wird. Und in dem
Ja,
Zusammenhang müssten wir vielleicht auch
seit
einmal nochmal
also
über
2002
Erdogan
hat die
an sich
AKP
als
ja
Person
die
sprechen.
Wahlen gewonnen. Und das, was wir
Hast du
seitdem
zu
sehen,
der Person noch ein
ist
paar
ja, dass
genauere
wir
Infos,
am
Sven?
Anfang eher eine proeuropäische Partei sehen. Also eine Wahl, nachdem auch viele Liberale eher optimistisch auf die Zukunft geblickt haben, ne? Also die EU-Beitrittsverhandlungen haben 2005 dann offiziell begonnen. Also seit 1987 hat die Türkei ja bereits, also 87 hat die Türkei erstmals die EG-Mitgliedschaft beantragt, 99 dann offiziell den Kandidatenstatus bekommen und 2005 wurden dann die Verhandlungen eröffnet. Und ja, deswegen am Anfang hat man eben da so ein bisschen das Gleiche gesehen wie bei Orban zum Beispiel, ne? Also, dass man da doch
Ja.
eher Hoffnung hat. Und dann mit der Zeit sehen wir dann eben den Schwenk Richtung Autoritarismus. Also über die Entwicklung kann man da vor allem sagen, dass es bis zu den Gezi-Protesten, ne, das ist ja bestimmt noch vielen im Kopf. Bis zu den Gezi-Protesten gab es schon so die ersten Anzeichen. Also es gab zum Beispiel 2008 Prozesse gegen Menschen innerhalb des Regierungsapparats, denen man schon Putschpläne zugeschrieben hat. Damit einherging eigentlich auch ja schon gewisser Verfassungsumbau, also 2010. Gab es dann 26 Verfassungsänderungen schon zum ersten Mal. Das war noch, also es wurde noch formal als eine EU-konforme Justizreform vermarktet. Tatsächlich hat man hier aber schon gesehen, dass es dann eine Umstrukturierung des Verfassungsgerichts gab, zugunsten der Regierung. Tatsächlich hat die EU dieses Referendum am Anfang sogar noch begrüßt, ne? Also das Verfassungsreferendum, das wurde ja auch mit 58% dann angenommen. Und was wir zu dem Zeitpunkt auch noch sehen, eine enge Verbindung von Erdogan und der Gülen-Bewegung. Also später beim zweiten, also beim Putschversuch, dann 2000, wann war das? 2016. Da sehen wir dann ja auch den letzten Bruch mit der Gülen-Bewegung. Eigentlich schon 2013, aber zu dem Zeitpunkt sind die beiden noch verbündet. Dazu muss man wissen, die Gülen-Bewegung in der Türkei, die hat ja auch viel an Richtern, Anwälten, ja, an Talenten geliefert für den Staatsapparat. Also viele von den Menschen, die da eben in der Gülen-Bewegung sind, die waren eben auch in entscheidenden Positionen im Staat. Also Gülen und Erdogan waren da noch ja, soweit verbündet. Und das hat sich dann eben bis 2013 auch geändert. Und dann sehen wir, dass Erdogan auch an der Stelle die Gülen-Bewegung loswerden will und da eben auch noch weiter umbaut. Aber lass uns doch erstmal nochmal über die Gezi-Proteste sprechen. Ich glaube, das ist ja auch noch vielen, vielen in Erinnerung, die Bilder aus Istanbul. Das war ja 2013. Das ist ja auch schon so ein Wendepunkt in der Wahrnehmung vom Erdogan-Regime. Oder was meinst du?
Ja, wobei ich den größten Wendepunkt eher noch später sehen würde, mit 2016 mit dem Putschversuch ihm gegenüber. Die Proteste von damals haben ihn natürlich aber schon auch unter Druck gesetzt. Er war zu dem Zeitpunkt ja bereits schon 10 Jahre im Amt des Ministerpräsidenten, was er damals innehatte. Und das hat ihn aber ja, glaube ich, schon als Person nochmal unter Druck gesetzt, der große Widerstand, der ihm da entgegengetragen wurde. Letzten Endes weiß ich nicht, ob das für ihn persönlich die Gezi-Proteste so maßgeblich waren. Weil ich ehrlicherweise glaube, dass den größten Einfluss dann doch dieser Putschversuch, der von militärischer Seite begonnen wurde, von 2016 hatte. Aber wie siehst du das? Also hättest du da jetzt eine andere Perspektive da drauf, weil ich die großen Reformen wirklich erst in der Zeit so ab 2016 und danach gesehen habe, wo ich glaube, dass da wirklich ein starker Umbruch stattgefunden hat und auch eben der Bruch mit demokratischen und mit rechtsstaatlichen Prinzipien, die er bewusst dann ausgehebelt hat. Oder was hättest du dazu gesagt?
Naja, also die Gezi-Proteste haben ja dann schon gezeigt, wie sehr Erdogan auch bereit ist, ja, gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen. Also eben mit autoritativen Mitteln für Ordnung zu sorgen. Also wir haben ja gesehen, also vielleicht für den Kontext, im Gezi-Park, da sollten Bäume gefällt werden, da sollte eben ein Einkaufszentrum gebaut werden. Und deswegen sind am Anfang eben erstmal ein paar Umweltaktivisten protestieren gegangen und der polizeiliche Übergriff, also mit Tränengas, mit Wasserwerfern, das hat dann so viel Solidarität innerhalb der türkischen Bevölkerung ausgelöst, dass es innerhalb von wenigen Tagen eben Proteste in fast 80 türkischen Städten gab. Also da ging es dann eben nicht mehr nur um diesen Park, sondern eben um den autoritären Führungsstil Erdogans, um die Zensur, um Privatisierung öffentlicher Räume, also das, was da eben so stattgefunden hat. Und dieser massive Polizeieinsatz, also Erdogan hat die Demonstranten ja auch Terroristen und Alkoholiker genannt, also dieser massive Polizeieinsatz, der hatte ja sogar zur Folge, dass es 11 Tote gab, tausende Verletzte, 8.000 Festnahmen. Und im gleichen Zeitraum findet dann eben der Bruch mit der Gülen-Bewegung statt. Ne, also Gülen da Staatsanwälte, die haben zu dem Zeitpunkt angefangen, Korruptionsermittlungen gegen Erdogan-Verbündete zu eröffnen. Und das war eben so der Beginn dieses offenen Konfliktes. Also an dem Punkt hat er eben auch Erdogan erkannt, okay, er muss auch diese Konkurrenz am Ende loswerden, um ja, um eben sicher in der Macht zu sein, die er hat. Also deswegen sehe ich 2013 das Jahr schon als einen der entscheidenden Punkte, wo bei Erdogan sich auch was ändert, ne? Also einmal eben dieser autoritäre Führungsstil gegenüber der eigenen Bevölkerung und dass man eben im eigenen Apparat die Konkurrenz, also mit der Gülen-Bewegung, auch loswerden will.
Um nochmal, da würde ich jetzt vollkommen zustimmen, aus der Perspektive heraus. Das, was ich noch mit dem Putschversuch 2016, also 3 Jahre später dann meinte, das war ja etwas, was von militärischer Seite initiiert wurde. Dazu muss man sagen, dass es sowas in der Türkei ja schon öfters gab, also Putschversuche, immer wieder Einflussnahme in die Regierung. Eigentlich war die Zeit Anfang des 21. Jahrhunderts auch eine sehr stabil, also politisch stabile Zeit für die Türkei mit auch mit einer kleinen wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte. Und dieser Putschversuch 2016 war natürlich auch nochmal auch wieder Protest auch gegen Erdogan aus dem Militär heraus, weil Erdogan ja auch mit der AKP eben aus der Türkei eben genau etwas machen wollte, was nicht dem Prinzip der CHP, des Staatsgründers Atatürk entsprach, also einen säkularen Staat zu schaffen, wo es klar auch wirklich, was wir auch in Deutschland ja kennen, die Trennung des Staates von der Kirche geht, dass Religion keine Einflussnahme in die Politik haben soll, dass sich die Religion auch der Politik unterzuordnen hat. Und das sah Erdogan in einigen Fällen immer ganz anders. Er hat sich mal selber auch zum Beispiel als Teil der Scharia bezeichnet oder als Anhänger der Scharia. Das war Ende der 90er, als er noch Oberbürgermeister von Istanbul war. Und das Militär hat unter anderem auch, ist auch, war immer Teil oder der Ansicht, dass quasi Religion keinen Einfluss auf die Politik des Landes haben darf. Und dadurch auch im Rahmen dieses Konfliktes und etlicher anderer Fragestellungen kam es dann ja zu diesem Putschversuch. Und der initiierte dann ja eben, dass es nochmal auch auf Ebene des Staatsapparates zu radikalen Umbauten kam. Da reden wir dann auch von ja den weiteren Reformen oder Veränderungen des Verfassungsgerichtshofs. Da reden wir von der Änderung, wie das politische System der Türkei aufgebaut ist, weg von einer parlamentarischen Demokratie hin zu einem Präsidialsystem, weil Erdogan sich damit auch weiter die Macht dann gesichert hat oder seine Machtbefugnisse ausgebaut hat, sowie seinen Posten ja mal, weil er nicht mehr Ministerpräsident war, sondern Präsident, geändert hat. Das Ganze ging auch mit diesem, oder war, da war der Initiator die Putschversuche von 2016. Und der Punkt ist, glaube ich, dann vielleicht nochmal so ein zweiter Breaking Point, wo es dazu kam, dass wirklich das politische System fundamental neu aufgestellt wurde und aus unserer Perspektive, glaube ich, nicht zum Besseren, weil die Unabhängigkeit der Justiz seitdem auch stark gelitten hat, fraglich auch nur noch gewährleistet ist. Heutzutage würde man zum Beispiel das System, was auch mit diesen Verfassungsänderungen von 2016 einherging, die damals durch ein Referendum dann beschlossen wurden, würde man eher so als so eine kompetitive Autokratie einordnen. Das sagen zumindest viele Experten, dass es mit Demokratie auch nicht mehr so viel zu tun hat. Aber deswegen ist die, sind diese, diese, dieser Putschversuch von 2016 ist dann nochmal so der zweite Punkt, der vielleicht auch das, was sich seit den Gezi-Protesten angebahnt hat, mit diesem ja sich da schon abzeichnenden autoritären Stil, was sich da dann nochmal exazerbiert hat. So hätte ich jetzt quasi diese Ereignisse eingeordnet. Also diese Spanne der 3 Jahre von 2013 bis 2016, das ist, glaube ich, primär das, was dann Erdogan da auch nochmal getrieben hat. Ich habe nämlich auch noch ein interessantes Zitat von Erdogan. Und zwar hat er mal im Rahmen seiner frühen politischen Karriere, also auch Ende der 90er noch, er war ja mal Oberbürgermeister eben von Istanbul, hat er auch mal eine Aussage getroffen, 98, wo er gesagt hat, Zitat, die Demokratie ist für uns nur eine Straßenbahn, wenn wir angekommen sind, steigen wir aus. Auch so ein Satz, wo man vielleicht schon hätte ahnen können, wie er Demokratie sieht oder als was für ein Mittel er sie sieht. Wo man sagen muss, dass die heutigen Entwicklungen im Staatsapparat und die gesamtpolitische Entwicklung der Türkei sich entsprechend in dieses Bild auch fügen, wenn man das schon vor Augen hat, dass er solche Aussagen getätigt hat und die bereits über 25 Jahre dann mittlerweile alt sind.
Ja, wobei das Zitat hatte ich auch gelesen, das ist nicht hundertprozentig klar, ob er das so gesagt hat, meines Wissens. Aber was er auf jeden Fall so gesagt hat, ist, dass er den Putschversuch von Juli 2016 als ein Geschenk Allahs bezeichnet hat. Also da hat er doch schon sehr klar gemacht, dass er das eben als ein absolutes, ja, für ihn positives Ereignis sieht, das eben, ihm eben ermöglicht, da jetzt endgültig mal richtig aufzuräumen. Also vielleicht auch noch mal kurz die zu dem Putschversuch vom 15. Juli 2016. Da haben wir ja gesehen, dass Teile des türkischen Militärs eben geputscht haben. Wir haben diese Bilder vom Panzer auf der Bosporusbrücke, der da von den Demonstranten aufgehalten wird. Kampfjets fliegen über Ankara. Das Parlamentsgebäude wurde bombardiert. Also die Bilder hat man, glaube ich, noch so im Kopf. Zu dem Zeitpunkt war Erdogan selber in Marmaris. Er hat da nämlich Urlaub gemacht. Ich glaube, den Putschisten war das gar nicht so klar. Da hat man nämlich auch gesehen, dass die nicht, also die wussten nicht genau, wo er eigentlich ist. Dann haben sie aber doch noch Spezialkräfte zum Hotel geschickt. Erdogan entkam dann aber circa 15 Minuten, bevor die Putschisten eben dort angekommen sind, mit seinem Privatjet. Dann nach Istanbul, hat per FaceTime auf CNN Türk ein Live-Statement abgegeben und das Volk eben zum Widerstand aufgerufen. Ja, Putschabwehr per Smartphone-App. Ist auch irgendwie was Besonderes. Ich glaube, da sieht man auch mal wieder, das zieht sich, glaube ich, bei uns bei allen Folgen so ein bisschen durch, die Rolle von Social Media, wie das
Sollte man
so
nicht
solche
unterschätzen,
Ereignisse
ja.
mittlerweile ja auch so massiv beeinflusst. Ist ja schon spannend. Genau, aber ja, warum ist der Putsch gescheitert? Ja, schlechte Koordination, falsche Annahmen über die Unterstützung des Putsches. Ja, also wir haben auch in der Bevölkerung Widerstand gesehen, aber eben auch, ja, es war eben nicht das ganze Militär beteiligt, ne?
Ja.
Wir haben eben nicht das ganze Militär, das da putscht oder das von oben gesagt wird, okay, ne, das machen wir jetzt alle, sondern es war eben ein Teil des Militärs. Und was wir auch gesehen haben, die CHP, also die Oppositionspartei, die du schon erwähnt hattest, die hat den Putsch auch sofort verurteilt. Also wir haben da eben gesehen, dass es da keine Unterstützung für gab. Ja, aber was Erdogan daraus macht, aus seinem Geschenk, das er da von Allah bekommen hat, ja, wir haben Verhaftungen und Festnahmen gesehen, über 150.000, 77.000 Angeklagte. Und eigentlich auch noch spannend, Entlassung aus dem öffentlichen Dienst, 125.000, also über 125.000 Leute wurden aus dem öffentlichen Dienst entlassen. Und Erdogan hat natürlich direkt die Gülen-Bewegung für den Putschversuch mitverantwortlich gemacht. Also er hat hier das eben genutzt als Vorwand, um dann eben auch gegen die Gülen-Bewegung im Regierungsapparat vorzugehen. Na, um diese Leute aus dem öffentlichen Dienst zu entlassen. 6.000 Akademiker wurden aus dem Universitätsbetrieben entlassen. Also da sehen wir eben schon, wie da aufgeräumt wurde, ne? Auch 150 Medienhäuser wurden geschlossen. Also mit einem Ausnahmezustand, der über 2 Jahre ging, hat man hier eben diesen Putschversuch als Vorwand genommen, um eben ja, im System aufzuräumen und ja nicht Erdogan freundliche Menschen da eben loszuwerden. Und da sehen wir
Ja.
eben ganz klar, dass das auch nochmal ein Turning Point war, um eben entsprechend das System nochmal umzubauen.
Und das hat er ja dann auch entsprechend umgesetzt, ne? Wir haben diese Verfassungsänderung, wo dieses Ereignis, glaube ich, auch vor allem der Initiator dann war, abgestimmt wurde, dass 2017 in einem Referendum, wo sich eine Mehrheit der Bevölkerung auch dafür ausgesprochen hat und am Ende 2018 wurde das vollends umgesetzt, wo dann zum Beispiel der Ministerpräsident vollkommen ersetzt wurde und das Staatsoberhaupt jetzt der Präsident ist, der nicht mehr so nur repräsentative Funktionen hat, sondern dann eben auch die Regierungsgeschäfte übernommen hat. Er hat auch weiterhin starke Befugnisse über Präsidialverordnungen, auch Sachen zu entscheiden. Er kann Minister nach eigenem Ermessen ernennen und benennen und entlassen. Er kann Richterposten mitbestimmen und stark beeinflussen, sowohl an hohen Gerichtshöfen als auch am Verfassungsgericht selbst. An Unis mischt Erdogan auch seitdem stark mit, weil es zum Beispiel bei privaten Unis ja so ist, dass die immer auch von einer öffentlichen Uni gedeckt werden müssen. Das heißt, die müssen quasi wie eine Art Patenschaft übernehmen für diese private Uni, für die private Uni, sonst darf die überhaupt nicht betrieben werden in der Türkei. Und über diese Änderung des politischen Systems in der Türkei hat sich seitdem noch gezeigt, dass Erdogan entsprechend die Mittel, die er sich dadurch an die Hand gegeben hat selbst, auch immer stärker einsetzt und immer repressiver auch gegen oppositionelle Kräfte dann ja vorgeht und vorging und vorgeht. Da reden wir dann über Parteiverbote, da geht es über ein sehr repressives Vorgehen gegenüber der kurdischen Bewegung in der Türkei, die AKP und Erdogan ursprünglich auch immer mal ja deutlich anders gesehen haben. 2009 rum hatte Erdogan ja noch gesagt, man wolle jetzt quasi das Verhältnis auch mit der kurdischen Bevölkerung in der Türkei deutlich bessern. Es ging darum, dass es Nachrichtenprogramme gibt, einen kurdischen Fernsehsender und so weiter und so fort. Und mittlerweile ist es ja eben dann genau ins Gegenteil gekippt. Das heißt, er ging immer repressiver gegen Kurden in der Türkei vor. Und diese Mittel, die er dann seitdem immer wieder vermehrt einsetzt, haben dann ja auch zu Parteiverboten geführt. Und so dass am Ende jetzt vor allem die CHP als die größte Oppositionspartei ja dann übrig geblieben ist, wo wir einmal vielleicht auch darüber reden können, was denn so die aktuelle Lage in der Türkei ist. Also der Anlass, warum wir jetzt darüber sprechen, sind ja auch Verhaftungen, Ermittlungen, Durchsuchungen, die in der vergangenen Woche vor allem stattgefunden haben, wo es wieder darum ging, dass aktuell 37 von insgesamt 47 mit Haftbefehl gesuchten Verdächtigten aus der Oppositionspartei CHP festgenommen wurden. Das war etwas, was durch die Istanbuler Staatsanwaltschaft eingeleitet wurde. Da ging es um wieder einen sehr vagen Vorwurf, und zwar Korruption und mit allen möglichen weiteren Attributen versehen. Da ging es um Bestechung, Veruntreuung, Fälschung offizieller Dokumente, zumindest so die offizielle Begründung. Und was ich noch besonders interessant finde, immer dieses, das kam häufiger jetzt schon vor bei Erdogan, immer der Vorwurf auch Bildung und Anführerschaft einer kriminellen Vereinigung und Amtsmissbrauch, was der CHP ja vorgeworfen wurde. Und weitere Festnahmen gab es dann zeitgleich neben Istanbul auch in Izmir, was so eine CHP-Hochburg ist, in Mersin und zwei weiteren Bezirken Istanbuls. Man sieht so ein bisschen so fast schon strukturiertes Vorgehen, die CHP vor allem da zu treffen, wo sie ja besonders stark ist, eben in den großen Metropolen mittlerweile, wo sie Erdogans regierende AKP ja 2024 bei Kommunalwahlen schwere Niederlagen zugeführt hat. Und das ist ja die aktuelle Entwicklung. Das Ganze gewinnt einfach nochmal mehr Dynamik im Moment, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja in 2 Jahren roundabout wieder Wahlen in der Türkei haben, zu der Erdogan eigentlich nicht mehr antreten kann, weil seine Amtszeit auf zwei oder seine Zeit als Präsident auf 2 Amtszeiten begrenzt ist. Aber da können wir einmal nochmal weiter
Gut, da kann man ja
spinnen,
nochmal eine
ne?
schnelle Verfassungsänderung zwischenschieben, oder?
Genau,
Das,
oder vorgezogene Neuwahlen. Das ist ja auch so ein Szenario, was irgendwie diskutiert wird im Moment. Aber lass uns mal so über diese Verhaftungswellen vielleicht auch in jüngster Vergangenheit sprechen. Da gibt es ja auch prominentere Beispiele, die da schon Erdogan hops genommen hat.
Ja, also prominentestes Beispiel ist ja eigentlich İmamoğlu, der ja bis vor kurzem noch Bürgermeister von Istanbul war. Ja, also 2019 hat er ja da ja die Wahl gewonnen. Und seitdem sehen wir ja diesen Konflikt İmamoğlu gegen Erdogan, also İmamoğlu, der ja jetzt auch zuletzt dann eben Spitzenkandidat der Opposition gegen Erdogan für die Präsidentschaftswahl werden sollte. Also im Februar 25 hat eben İmamoğlu öffentlich angekündigt, dass er kandidieren möchte. Und einen Tag später hat die Staatsanwaltschaft Istanbul das erste Verfahren gegen ihn eröffnet, weil sein Universitätsdiplom angeblich gefälscht sein soll. Und das Diplom ist zufälligerweise auch eine Voraussetzung für eine Kandidatur.
Oh nein.
Und am 18. März hat die Universität Istanbul ihm dann auch das Diplom entzogen. Und am 19. März wurde er dann auch inhaftiert. Unter anderem auch wegen Korruptionsvorwürfen, organisierter Kriminalität, PKK-Unterstützung. Also am 23. März wurde dann die Untersuchungshaft angekündigt. Und zwar genau an dem Tag, an dem die CHP ihn eigentlich offiziell nominieren wollte. Also in dem Zuge wurden auch noch über 100 weitere Oppositionsmitglieder und auch Demonstranten festgenommen, weil wir haben auch hier wieder gesehen, dass das die größten Demonstrationen seit den Gezi-Protesten 2013 nach sich gezogen hat. Also da haben wir wieder gesehen, Hunderttausende Menschen sind in Istanbul, Ankara, Izmir. auf den Straßen. Und auch hier haben wir wieder gesehen, bis Ende März gab es über 1000 Festnahmen. Ja, was wir dann aber auch gesehen haben, trotzdem nominiert die CHP Imamoglu als ihren Präsidentschaftskandidaten für 2028. Und an den Vorwahlen gab es rekordverdächtige Beteiligung. Wie viele das waren, das ist eine kleine Schätzfrage für dich später. Und was wir dann eben ja trotzdem gesehen haben, eben, also wir sehen auf der einen Seite die Repression des Systems Erdogan, aber trotzdem nominiert die Opposition İmamoğlu. Es gibt Unterstützung für ihn, obwohl er auch in Haft ist. Dann gab es aber auch nochmal ein zweites Verfahren, das gegen ihn eröffnet wurde. Nämlich soll er angeblich, also gibt es angebliche Spionagevorwürfe gegen ihn. Also da sehen wir eben auch ja, also massive Repressalien, die das System da eben auf die auf den Weg bringt, um eben die Opposition weiterhin zu unterdrücken.
Das Zweite ist ja, dass man auch sieht, dass das ganze System um Erdogan herum ja auch eigentlich ein Filz an Erdogan-treuen Leuten oder Erdogan-Ergebenen schon fast ist. Und
Absolut,
zwar
ja.
der aktuelle Justizminister seit Februar diesen Jahres, Justizminister Akin Gürlek, der war vorher ja Generalstaatsanwalt in Istanbul und das ist derjenige, der auch die Ermittlungen gegen İmamoğlu und die ganzen Anklagepunkte eingeleitet hat. Interessant ist dazu noch, er hat ja eine Haftstrafe auch gefordert und da ging es nicht um 15 oder 15 Jahre, sondern die Anforderung war über 2300 Jahre. Also interessant und auch mit welchen Vorwürfen solche Sachen dann begründet wurden. Das heißt, der ehemalige Istanbuler Staatsanwalt, der das Verfahren gegen İmamoğlu eingeleitet hat, leitete dann jetzt demnächst auch weitere Verfahren, Verhaftung, Durchsuchung, Ermittlungen gegen die CHP, gegen die Oppositionspartei ein, gegen weitere Führungsköpfe in der Partei. Zum Beispiel wurde ja Ende Mai auch der zu diesem Zeitpunkt aktuelle CHP-Vorsitzende Özgür Özel abgesetzt von der richterlichen Entscheidung in Ankara, weil das Gericht gesagt hat, dass seine Wahl 2023 zum Parteivorsitzenden ungültig war. Dass dazwischen dann aber nochmal Wahlen stattgefunden haben, er wieder bestätigt wurde, das hat das Gericht dann auch offensichtlich nicht mehr zur Kenntnis genommen. Das führte dann dazu, dass einfach mit richterlicher Anordnung es zum Eindringen von ja, entsprechend einem durch, ich würde sagen, von fast einem Durchsetzungstrupp von Polizisten in der CHP-Zentrale in Ankara kam. Und dabei haben sie Gummigeschoss und Tränengas eingesetzt, um da Özil von der Parteispitze zu entfernen. Am besten war dann noch die Begründung, die dann offiziell dazu abgegeben wurde, weil dann der Innenminister zu dem Zeitpunkt noch gesagt hat, ja, der Einsatz von Tränengas und Gummigeschossen sei auf Wunsch, und jetzt kommt's, nicht von Erdogan oder so passiert, sondern auf Wunsch des ehemaligen CHP-Vorsitzenden Kılıçdaroğlu geschehen. Wo er auch denkt, so, was ist das für eine krude Begründung, der dann zugleich auch wieder ja eingesetzt wurde durch richterliche Anordnung. Das heißt, der ehemalige CHP-Vorsitzende, der bereits mehrfach gegen Erdogan in Wahlen verloren hat, wurde dann gegen einen aussichtsreicheren oder ersetzte dann den aussichtsreicheren oder beliebteren CHP-Vorsitzenden. Und Kılıçdaroğlu ist ja auch kein Fan von İmamoğlu. Das heißt, da sitzt jetzt ein Erdogan-Treuer der Oppositionspartei bisher vor und versucht dann von innen heraus auch die Partei so ein bisschen auf Linie quasi von Erdogan zu bringen. Und wo man dann sagen muss, da wird ja wirklich systematisch auch am Umbau, Abbau der Opposition gearbeitet, dass sie quasi im Endeffekt spurt, könnte man schon fast sagen. Und das ist ja alles so Entwicklungen, die sich auch in letzter Zeit dann nochmal deutlich verstärkt und verschlimmert haben. Dass da Ermittlungen auch in weiteren Städten, gegen weitere Bürgermeister der CHP stattfinden, vor allem immer mit irgendwelchen Korruptionsbegründungen. und meist relativ haltlos, ohne dass irgendwelche Beweise vorliegen. Zum Beispiel ist es ja auch bei Imamoglu so, dass als man ihn verhaftet hat, so richtige Beweise gibt es eigentlich überhaupt nicht. Aber trotzdem wurde er erstmal in Haft genommen, ja, und irgendwelche utopischen Forderungen von 2000 Jahren Haft angesetzt, wo man dann sagen muss, ja, also das hat ja mit Rechtsstaatlichkeit nun mehr nur noch wenig zu tun, sondern grenzt wirklich an Willkür. Und das kann einen dann schon aktuell besorgen, zeigt aber ja, was Erdogan so für eine Richtung verfolgt, wo so die Reise mit ihm jetzt hingeht, ne? Was er so plant für die nächsten 2 Jahre, wenn es zur nächsten Wahl kommt.
Ja, also du hast ja gerade was Spannendes angesprochen, das Thema Rechtsstaatlichkeit. Und gerade wenn wir uns die Türkei so als Beispiel anschauen, das ist ja, also was wir ja schon sehen, es ist ja alles legal, ne? Diese Verfassungsänderung, Schritt für Schritt. Also jeder einzelne Schritt für sich gesehen, der war ja schon legal. Aber trotzdem kommt am Ende eben Autoritarismus raus. Also hier sieht man eben auch nochmal, dass eben der Weg zum Autoritarismus oftmals eben in kleinen Schritten geht. Ne? Also das haben wir ja auch, also das sehen wir jetzt ja auch in anderen Staaten. Also es gibt nicht diesen einen Putschversuch und dann haben wir eben ein anderes System, sondern
Ja.
dieser Übergang, der ist immer schleichend. Und am Anfang sieht es vielleicht da gar nicht so aus, als ob es in diese Richtung geht. Ne? Also was wir dann ja auch noch sehen, zusätzlich die Ausschaltung der Opposition auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch, dass alle wichtigen Funktionen eben mit Erdogan-Treuen besetzt werden oder eben ja sogar mit Familienangehörigen. Ne? Also der Sohn Erdogans, Bilal Erdogan, der ist ja Chef von der türkischen Jugendstiftung. Also das ist eine einflussreiche AKP-nahe Jugendorganisation. Ne, die bieten Stipendien, Kurse, Netzwerke. Das ist eben Rekrutierungskanal für den Staatsapparat, und hat eben damit auch so ein Stück weit die Gülenbewegung ersetzt. Ne? Also die Gülenbewegung hat ja auch viele von diesen Leuten rekrutiert. Und jetzt macht das eben der Sohn Erdogans quasi.
Ein Schelm, wer dabei Böses denkt.
Ja, und Erdogans Schwiegersohn, ne, das ist ja der CEO von Baykar, also dem Rüstungsunternehmen, das diese Bayraktar-Drohnen produziert. Ja, das ist ja eines der Hauptexportprodukte der türkischen Rüstungsindustrie. Ne? Also die haben wir in Libyen gesehen, in Bergkarabach, im Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien. In der Ukraine auch. Also, das ist ja schon eines der größten Softpower-Instrumente, wenn man das noch Softpower nennen kann,
Ja.
der Türkei. Also, da sehen wir auch viele von diesen wichtigen Unternehmen, die gehören irgendwo zum Netzwerk dazu. Auch 90% der türkischen Medien sind ja unter direkter oder indirekter Staatskontrolle. Ja,
Ja.
beim Pressefreiheitsindex liegt die Türkei auf Platz 159 von 180. Ja, also hier sehen wir ja schon auch alles, was so drumherum ist, das ist nicht mehr so ganz demokratisch. Und die einzelnen Schritte dahin, die waren eben schon legal.
Und ja,
Ja, bitte.
und jetzt ist es so, was man immer wieder auch in dem Kontext vermehrt hört. Viele haben die Wahlen bisher in der Türkei immer gesagt, die sind zwar nicht fair, aber sie sind immerhin frei. Das heißt, jeder, der dann auch an die Wahlurne geht, kann ja dann sein Kreuz zumindest auf den dort vorhandenen Kandidaten machen, wie er möchte, ohne dass da irgendwie wer mit Maschinengewehr da an der Wahlurne steht, wie wir das so von russischen Wahlen, in Anführungsstrichen Wahlen kennen. Aber genau das droht jetzt auch zu kippen. Das heißt, dieses massive Eingreifen in die Opposition, ja, dass da Personalien ausgetauscht werden und damit Personen besetzt werden, die entsprechend auch von den Beliebtheitswerten so dermaßen schwach sind, dass Erdogan dann gegen die immer noch gewinnen kann, obwohl er ja wirklich zum Beispiel nicht mehr Herr der Probleme des Landes ist. Die Inflation, nachdem sie kurzzeitig wieder rückläufig war, liegt aktuell wieder bei rund 30%, auch wegen des Irankriegs, ja. Aber die Türkei leidet ja einfach an massiven wirtschaftlichen Problemen, die sie nicht in den Griff bekommt. Die Produktivität ist unfassbar gering, auch für ein Land dieser Größe. Und das Ganze scheint aber dann sicher in den immer härteren Durchsetzungsversuchen oder in dem Durchgreifen von Erdogan und seinen Anhängern zu spiegeln, in dem dann halt auch der letzte politische Gegner versucht wird, so klein zu halten, nachdem man alle anderen Parteien schon verboten hat, die Leute inhaftiert hat, dass man jetzt mit der CHP als letzter großer Oppositionspartei wirklich dagegen diese Partei vorgeht, die ja auch Erfolge in letzter Zeit verzeichnet hat. Das ist schon sehr bezeichnend. Also ich will mir nicht ausmalen, was da jetzt noch so die nächsten Tage dann kommt an Entwicklungen. Aber ich glaube, Erdogan wird vor immer weniger zurückschrecken, wenn es darum geht, sich irgendwie auch an der Macht zu halten. Und wie du ja schon gesagt hast, Step by Step kommt es zu solchen autokratischen Systemen. Wir sind schon entsprechend weit gekommen. Der nächste Schritt, auch diese Partei vielleicht zu verbieten, sie nicht antreten zu lassen, whatsoever, ist ja auch nicht mehr so weit. Also,
Ja.
ja.
Ja, und da müssen wir eben auch mal darüber sprechen, welche Rolle die EU oder der Westen so dabei spielt, ne? Also weil wir haben ja am Anfang gesehen, durch den EU-Beitrittsprozess kann man natürlich auch Druck auf so einen Staat aufbauen, ne? Also dass man hat eben einen Grund, sich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, um eben EU-Mitglied zu werden. Das ist ja schon eigentlich ein attraktives Instrument, das die EU da hat, um eben sowas auch zu verhindern. Aber wir wissen ja auch, spätestens ja seit 2006, 2007, so um den Dreh, ist die EU-Perspektive für die Türkei ja immer kleiner geworden. Also am Anfang, ne, also wir haben ja schon Reformen in die richtige Richtung gesehen, ne? Abschaffung der Todesstrafe, Stärkung des Zivilrechts, Einschränkung der Militärrolle, solche Sachen, waren ja schon, ja, ein Faktor, den die EU da gespielt hat, für die Reform. Aber wer sich erinnert, damals die Diskussion in der EU waren ja auch, ja, wollen wir die Türkei überhaupt dabei haben? Gehört die EU überhaupt, gehört die Türkei überhaupt zu Europa? So ein bisschen dieser Islamophobie-Diskurs hat eine Rolle gespielt, Zypern-Streit. Und diese Ablehnung hat für Erdogan natürlich auch zu einem Perspektivwechsel geführt. Oder zumindest diese Ablehnung wurde für ihn zu einer Ressource seiner populistischen Rhetorik. Ja, also dieses, ja, der Westen, der will uns nicht, wir machen jetzt hier unser eigenes Ding, vertraut mir, ich mache euch wieder stark, so dieses Ding. Und das hat ja auch schon gezogen in der türkischen Bevölkerung am Anfang.
Ja.
Ja, trotzdem ist die Türkei ja immer noch ein an den Westen gebundenes Land. Ne, zumindest was ja auch die NATO angeht. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Türkei da jetzt auf sich alleine gestellt sein will in der Nachbarschaft, in der sie da unterwegs ist. Ne, also
Ja.
Syrien, Iran, Irak, das sind ja jetzt auch nicht alles gerade die stabilsten Länder. Und da hat man ja schon ganz gerne das stärkste Militärbündnis der Welt eigentlich an seiner Seite, wenn man in der Nachbarschaft ist. Aber trotzdem haben wir auch gesehen, die Türkei hat ja dieses russische Raketenabwehrsystem gekauft, dieses S-400-System. Damals mit der Begründung, also nach dem Putschversuch, hat Erdogan ja die USA auch beschuldigt, die Putschisten unterstützt zu haben. Und dieses Misstrauen gegenüber den westlichen Waffenlieferungen hat dann eben auch dazu geführt, dass man da dieses russische Raketenabwehrsystem gekauft hat. Was wiederum dann dazu geführt hat, dass die USA die Türkei aus dem F-35-Programm geschmissen hat. Also ja, jetzt will Erdogan die S-400-Raketen wieder zurückgeben. Verhandelt da gerade über eine Erstattung des Kaufpreises. Bin ich auch mal gespannt, was Putin, ja, ob er da eine Rückgabegarantie mit in den Vertrag geschrieben hat. I don't know.
Vielleicht
Aber
gibt es eine Grußkarte aus Moskau. Das ist
ja.
natürlich das Einzige wahrscheinlich, was er bekommen wird, aber ja.
Ja.
Ja, also, aber genau das, was du schon erwähnt hast, man muss immer bei der Türkei ja berücksichtigen, dass sie auch die zweitgrößte Armee innerhalb der NATO mitstellt nach den USA. Das heißt, Erdogan hat ja auch ein Druckmittel gegenüber den Europäern, neben zum Beispiel dem Asylabkommen mit der Türkei, den rund 4 Millionen syrischen Flüchtlingen, die sich auch in der Türkei befinden, hat er noch ein außenpolitisches Druckmittel. Und die Türkei ist schon auch eine Regionalmacht, wenn es darum geht, im Nahen Osten, schon noch im angrenzenden Balkangebiet, aber auch im Bereich von Afrika zum Beispiel Einfluss zu nehmen. Die Türkei ist einfach auch militärisch da in dem Bereich nicht schlecht aufgestellt. Von daher hat man aus europäischer Perspektive immer Sorge, sich damit dann sich jetzt mit der Türkei irgendwie zu verprellen. Vor allem unter der Berücksichtigung, dass jetzt aktuell zwar diese Verhaftungen so stattfanden, aber ja im Juli auch der NATO-Gipfel ja dann in Ankara ist. Ob es da dann förderlich wäre, das nochmal ganze Thema offensiver anzusprechen. Johann Wadephul hat das ja sehr vorsichtig gemacht, hat gesagt, ja, man sollte solche Auseinandersetzungen politisch und nicht mit der Justiz führen, also nicht mit der Justiz führen, sondern politisch. Davon lässt sich Erdogan wahrscheinlich auch weniger beeindrucken, aber es war auch so das Zeichen, so, also wirklich eingreifen in die Situation vor Ort. Auch wenn man so Rechtsstaatsabbau vor seinen Augen sieht, möchte dann da doch keiner, weil dann Erdogan seine eigenen Druckmittel an der Hand hat, ne, die er gegenüber der EU und der NATO vielleicht auch einsetzen könnte. Und eben weil er ja schon immer mit Russland so ein bisschen, ja, wieder, man könnte schon fast sagen, gezüngelt hat, so ein bisschen mal hier was gekauft, mal da mit Russland gesprochen, mal hier mit Putin was gemacht. Ist man, glaube ich, sehr vorsichtig, ihn da nicht komplett zu verprellen, dass es am Ende heißt, so nach dem Motto, jetzt ich löse mich komplett los oder ich mache noch mein Ding mit Russland oder wie auch immer, weil Erdogan da, glaube ich, schon einfach Nutznießer ist, derjenige, der ihm seine Macht sichert, mit dem macht er dann was. Whatsoever, wer es dann am Ende von Staaten am Ende ist. Aber nun ja.
Ja,
Möchte.
bitte, so,
Möcht,
ja,
möcht, möchtest du
sorry.
mir deine, hast du drei Fragen für mich zum Schätzen? Eine wo hast du ja
Yes,
angekündigt,
yes.
aber ich werde wahrscheinlich kläglich scheitern, aber ich nehme sie trotzdem gerne an, die Frage.
Ja, also Frage Nummer eins. Ja, wie viele Journalisten waren in der Spitze in der Türkei in Haft? Kannst du dich daran erinnern? 2017 war das.
Es waren mehrere tausend. Wie viele genau kann ich?
Oh, nee.
Ein paar hundert? Waren es ein paar hundert? Also ich, okay, wenn du sagst, oh nee, dann hätte ich jetzt gesagt, boah, ich habe da so gar kein Gespür, weil insgesamt verhaftet wurden ja sehr viele. Es gab ja sogar über roundabout 150, 160 Generäle, die inhaftiert wurden. Das muss man natürlich auch erstmal bringen. Uff. 350, hätte ich jetzt gesagt.
Nein, nein, nein. 73. Aber das hat gereicht für Platz 1 weltweit zu dem Zeitpunkt.
Ja. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Ja,
Da.
irgendwo. Also bei
Da.
zwei Sachen kann die Türkei Spitzenreiter sein: inhaftierte Journalisten und Inflation. Das
Wobei,
sind so die.
vielleicht gibt es dafür auch den FIFA-Friedenspreis. Vielleicht sollten wir Infantino mal fragen.
Stimmt.
Okay, hätte ich gedacht, das wäre mehr gewesen, aber ja.
Okay, genau, die zweite Schätzfrage habe ich für dich. Und zwar, Ekrem İmamoğlu ist seit März 2025 im Gefängnis und trotzdem ist er Spitzenkandidat für die Präsidentschaftswahlen. Wie viele Menschen haben für ihn in den Vorwahlen gestimmt?
Meinst du mit Vorwahlen jetzt parteiinterne Vorwahlen
Nee,
oder?
es gab US-like Vorwahlen, gab's.
Okay, aber du kannst.
Landesweit
Okay.
Menschen konnten für ihn wählen.
Okay, also unabhängig von der Partei, weil in den USA ist das ja immer so ein bisschen, ist es ja auch sehr parteigebunden und.
Ja, man kann sich da, glaube ich, ja einfach registrieren lassen als Wähler und dann geht man dahin, oder? So funktioniert das, glaube ich.
Ich habe so gar kein Gespür dafür. Also, landesweit haben die in der Türkei stattgefunden.
Yes.
80 Millionen Einwohner ungefähr. Wie viele dürfen davon wählen? Für ihn? Oh. 12 Millionen?
Wer nah dran? 15 Millionen tatsächlich.
Okay.
15 Millionen Menschen haben schon in den Vorwahlen für ihn gestimmt. Finde ich schon eine starke Zahl
Ja.
für jemanden, der im Gefängnis sitzt. Aber das zeigt ja auch nochmal, dass da eben dass es Opposition gibt, dass es eben auch eine große Bevölkerungsgruppe gibt, die da eben auch ja, sich stärker mit identifiziert als mit Erdogan.
Ja.
Ja, genau. Ja, meine dritte Schätzfrage, die hattest du schon so ein bisschen halb beantwortet. Und zwar, wie viele Jahre Haft fordert die Staatsanwaltschaft für
Ach,
Imamoglu?
das. Ja, die ganz genaue Zahl habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich meine, irgendwas von 2352 oder so gelesen zu haben.
Exakt.
Ja, aber ja.
Perfekt. Ich glaube,
Lieber
so
auf.
genau wurde hier eine Frage noch nie
Gut,
beantwortet.
ne? Ja, die anderen
Ja.
Sachen habe ich auch nicht gelesen von deinen Schätzfragen, aber das
Ja,
habe ich selber in der Recherche gesehen. Ist natürlich, man sollte mal auf Nummer sicher gehen, ne? Wenn verhaften, dann auch richtig, ne? Nicht so halbherzig. Ja.
richtig, richtig.
2352 Jahre. Ja, okay.
Ja, das ist eine so absurde Zahl einfach.
Ja, also
Also,
auch.
da sieht man ja, es geht einfach um diese politische Neutralisierung. Ne? Also, es ist ja
Ja,
so,
ja,
so
ja.
glasklar.
Ja. Ja, gut. Hast du noch, wenn wir jetzt zu unserem Ausblick kommen am Ende der Folge, etwas, was dir bei all diesen Repressalien und dem vielleicht auch immer mehr sich abzeichnenden, noch stärker autokratischen Kurs in der Türkei, doch noch etwas, was dir Hoffnung macht, Sven? Ich habe da schon so eine Ahnung, was es bei dir ist, aber du kannst ja gerne mal sagen, was ist für dich hier ein Lichtblick?
Also einmal, ne, die Vorwahlen, wir sehen 15 Millionen Türkinnen und Türken stimmen für İmamoğlu. Die Zivilgesellschaft ist offensichtlich noch nicht tot. Bei den Kommunalwahlen 2024, also trotz den schlechten Rahmenbedingungen für Oppositionsparteien, gewinnt die CHP trotzdem in den wichtigsten türkischen Städten. Also, ne, das System Erdogan kann Wahlen trotzdem nicht vollständig kontrollieren. Wir haben jetzt wieder die größten Proteste seit Gezi 2013 gesehen. Ja, und wenn man sich dann nochmal die Demografie zusätzlich anschaut, so diese urbane, gebildete, junge Bevölkerung, die proeuropäisch ist, prodemokratisch, das ist ja die Bevölkerungsgruppe, die wächst. Und diesen demografischen Wandel, den kann Erdogan auch nicht so leicht ändern. Also insgesamt sehe ich die Entwicklung der Türkei dann doch schon eher langfristig, hoffentlich positiv. Dann zusätzlich mit der Westbindung, da kommt die Türkei ja nun mal nicht raus. Also wir haben ja jetzt in den letzten Jahren gesehen, wie die türkische Wirtschaft unter Erdogan jetzt auch nicht so gut funktioniert. Ne? Die Inflationsraten, die waren ja exorbitant hoch. Der Export ist ja davon abhängig, Güter in die EU schicken zu können. Ne? Also knapp 40% der türkischen Exporte gehen in die EU. Ne? Die Zollunion, die seit
Ja.
1995 besteht, die besteht ja immer noch, auch obwohl der Beitrittsprozess eingefroren ist. Also das schafft ja trotzdem auch eine wirtschaftliche Abhängigkeit irgendwo. Ne, die sicherheitspolitische Abhängigkeit, darüber haben wir ja schon gesprochen. Also Westbindung bleibt bestehen. Die demografische Entwicklung geht da in die richtige Richtung. Und jetzt gerade sehen wir eben auch Zivilgesellschaft, Opposition, die widersetzt sich da ja auch. Ne, also Hoffnung heißt jetzt nicht Optimismus, aber das ist zumindest das, was ja jetzt ja Hoffnung gibt, mir zumindest.
Ja.
Wie sieht es bei dir aus?
Ich hatte da auch noch ein sehr konkretes Ereignis, auch aus der jüngeren Vergangenheit. Und zwar war das auch Ende Mai, wo es ja zu einer Reihe von Untersuchungen, Ermittlungen, Verhaftungen kam. Und zwar hat ja da Erdogan ein Dekret erlassen Ende Mai, wo es zur Schließung der liberalen Istanbuler Bilgi-Universität kam. Die hat so ein bisschen mehr als 20.000 Studierende. Und das hat keine 3 Tage gedauert, dass er das wieder zurückgenommen hat. Weil es so viel Widerstand dagegen gab von Studierenden, von Dozierenden der Uni, mit Sitzstreik und allem drum und dran. Die Uni, muss man dazu sagen, wurde 96 gegründet und ist seit jeher eigentlich auch Teil des EU-Erasmus-Programms zum Beispiel. Das heißt, auch europäische Studentinnen und Studenten können da hingehen und ihr Erasmus in der Türkei machen. Es gab da irgendwelche seit 25 Gerüchte von oder Vorwürfe, wie das ja scheinbar immer so ist in der Türkei jetzt bei Erdogan, Geldwäsche und Korruptionsvorwürfe. Also es ist ja immer und überall das Gleiche. Aber das innerhalb von 3 Tagen Erdogan dieses Dekret wieder zurückgenommen hat, diese Uni zu schließen, zeigt, ich glaube auch, wie du es schon erwähnt hast, diese demografische Entwicklung, auch die jungen Leute, die da wieder Widerstand leisten, dass trotz aller Repressalien im System und den Leuten, die er positioniert hat, die Leute sich nicht damit abfinden, dass jetzt von oben diktiert werden soll, wie die Wahl auszugehen hat am Ende. Und dass auch Erdogan hier an seine Grenzen stößt, das System umzugestalten. Leute haben viel über sich ergehen lassen, aber jetzt ist so langsam ein Punkt erreicht, wo sie das eben nicht mehr achselzuckend hinnehmen. Und ich glaube, das macht mir dann doch Hoffnung, oder es gibt mir schon auch Hoffnung oder auch Optimismus, dass sich die Türkei wieder auf dem Weg hin zurück zu Demokratie und einer stärkeren Bindung an die europäischen Nachbarn bewegt. Und es gibt auch ja Umfragen, dass aktuell vereinzelt, wenn man mal so den Umfragen glauben mag, die CHP und İmamoğlu auch vor Erdogan liegen. Wir werden sehen, was sie am Ende daraus machen können, aber die Unzufriedenheit mit dem System Erdogan, seine offensichtliche Unfähigkeit mit der schweren wirtschaftlichen Krise des Landes, die ja nicht wie in Deutschland jetzt eine wirtschaftliche Rezession oder schwere wirtschaftliche Lage von 1, 2, 3 Jahren ist, sondern schon wirklich sich deutlich länger auch schon vor Corona abgezeichnet hat, mit einer massiven Inflation und Verteuerung der Lebensbedingungen in der Türkei. Ich glaube, das setzt am Ende genug Druck auf Erdogan, dass er davor einknicken wird. Aber wie das ausgeht am Ende, werden wir wahrscheinlich erst bei der Wahl sehen, wenn sie nicht vorgezogen wird, 2028, ja, aber das gibt mir doch Grund zum grundoptimistisch zu bleiben.
Ja, wunderbar. Dann, ich glaube, du fährst gleich auch ein bisschen in den Urlaub, wenn ich das richtig
Ja,
verstanden habe.
in die Niederlande. Also nicht nach China, nicht ganz so weit, aber in die Niederlande geht es gleich rüber. Wir wollen ja unsere niederländischen Nachbarn unterstützen. Die Deutschen sind ja weitergekommen in der WM, jetzt schon sicher dann ja.
Es
Aber wenn es am Ende doch nicht reichen sollte, aus welchen Gründen auch immer, ein deutscher Ökonom hat ja mit seinem Modell, was die letzten 3 WM-Sieger prophezeit hat, richtig prophezeit hat, gesagt, dieses Jahr werden es die Niederlande, die die WM gewinnen. Hätte ich jetzt auch nichts gegen. Das heißt, sollte Deutschland rausfliegen, werde ich mich schon mal damit akklimatisieren, dann die Niederlande zu unterstützen. Ja, wichtig ist ja immer nach links, nach rechts. Dieses EM-Fieber mit den
Ja.
Fußballfans. Mal schauen, wie die verrückt die schon da drüben gerade sind, dass sie so
Ja.
bei der WM dabei sind. Aber genau.
Bei all meiner Liebe für die Niederländer, aber Weltmeister, das wird nichts.
Es wird nichts.
Da bin ich
Ah.
mir zu 97% sicher.
Ah,
Sorry.
okay.
Ja, nein, dann wünsche ich dir viel Spaß, erhol dich gut
Danke, danke
und
dir.
genau, beim nächsten Mal nehmen wir beide wieder in Deutschland auf. Ich bin dann auch wieder zurück. Und genau, letzter Mittwoch im Monat, wie immer, wir freuen uns auch auf euer Feedback. Schreibt uns gerne, lasst uns eine gute Bewertung da. Das hilft auf jeden Fall. Und bis dahin, alles Gute.
Dann bis dann, ciao.